attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, jetzt werden manche sagen, ja Moment, das ist ja noch Davis Cup in dieser Woche und selbst der Billie Jean King Cup ist noch nicht fertig, aber nein, die ATP-Saison ist vorbei, weil die ATP nichts mit dem Davis Cup zu tun hat und die WTA auch nichts mit dem Billie Jean King Cup zu tun hat. Und um diese beiden Abschlussturniere ein kleines bisschen zusammenfassen, hat sich der Tennisprophet Andreas Durieux Zeit genommen in Wien. Servus Andi.
Servus, lieber Freund. Ich freue mich ganz besonders, mit dir heute das noch einmal sezieren zu dürfen, rückblickend. Und freue mich auch, dass du gut angekommen bist. Wenn ich eine kleine Bitte äußern darf, um die Spannung zu steigern, du warst natürlich vor Ort und das wollen wir alle wissen, wie es dort genau war, aber auch um die Hörer ein bisschen, um es ein bisschen kribbeln zu lassen. Was hältst du davon, zuerst mit den Damen kurz zu beginnen?
Können wir auch länger mit den Damen beginnen. Ich habe erstaunlich viel gesehen davon, ehrlicherweise, um nicht zu sagen alles. Und kann mit der Siegerin sehr gut leben, weil ich ja nicht mit ihrer Persönlichkeit, da bin ich großer Fan, aber ihr Tennis bin ich kein großer Fan. Und deshalb gefällt es mir, dass Coco Gauff jetzt im Grunde genommen schon ziemlich viel gewonnen hat, nämlich einen Major-Titel und die Jahresfinale. Oder das Jahresfinale, das ist aller Ehren wert. Jetzt muss ich halt noch einen Mannschaftswettbewerb und bei Olympia irgendwas gewinnen und kann natürlich noch mehrere Majors gewinnen. Aber mir taugt es, weil das Finale war ja auch nicht so, dass ich das zwingend hätte gewinnen müssen gegen Qin Wensheng. Und deshalb, ich kann mit der Siegerin gut leben. Das ist das, was ich jetzt mal als erstes da in die Diskussion einschmeißen möchte.
Genau da setze ich auch an. Nämlich, ja, wenn man genau zugehört hat, dann hast du ja eine Unterscheidung gemacht, und zwar das Spielerische einerseits und die Begeisterung für Persönliches, respektive, ich erweitere für mich, Mentales, weil es mir nämlich ganz gleich geht. Und bei allem Respekt natürlich für den Sieg, du hast das auch schon schön eben hingeleitet, sie ist halt, also die Coco Gauff ist halt für mich, obwohl sie geschlagen hat,
Swiatek und Sabalenka dort
genau,
geschlagen. Ja.
Genau, die beiden, also die beiden eigentlich Dominatorinnen an der letzten Zeit, die hat sie geschlagen, aber gerade im Finale ist wieder mal auch für mich herausgekommen, dass sie ja abhängig ist, und zwar abhängig von der Gegnerin, ja, meistens, obwohl, das muss man sagen, spielerisch sich schon die Vorhand sehr konsolidiert hat, finde ich, dass sie sich da auch viel mehr zutraut. Dass sie aber dann eben eine ist, vielleicht die einzige bei den Damen, die eben nicht zu früh die Flinte ins Korn wirft und dann Spiele noch drehen kann, wenn sie, und das streiche ich noch einmal heraus, aber dazu die Gelegenheit bekommt. Und das war jetzt schon so, bei 3-5 hinten, ich glaube, 2 Punkte haben Shang oder Schenk, wie man sagen möchte, jedenfalls der Olympiasiegerin gefehlt auf diesen Triumph. Und sie war ja auch die Spielgestaltendere in Wahrheit. Also all credit to Coco, aber ich sehe es genauso wie du. Ja? Was ist dir sonst noch aufgefallen?
Naja, um dabei zu bleiben, die Vorhand ist ja wirklich besser geworden. Also auch, dass sie zwischendurch, das hat sie ja natürlich unter Brad Gilbert auch schon gemacht, dass sie einfach mal Tempo rausnimmt und mit viel Spin die Bälle spielt. Der Aufschlag ist halt manchmal Wahnsinn. Ja, das hat mir auch in Wuhan, gegen Sabalenka, wo sie über 20 Doppelfehler gemacht hat. Und da verzweifelt sie dann selbst ja auch, aber das ist großartig, dass sie dann trotzdem zurückkommt, diese mentale von dir angesprochene Stärke. Zur unterlegenen Finalistin, Sheng oder Shang, ich weiß es auch nicht, mir taugt es nicht, mir taugt, wie sie sich spielerisch verbessert hat. Ja, die spielt einen super Aufschlag mittlerweile, oder hat einen super Aufschlag, spielt extrem viel Tempo. Ihre Attitüde, damit kann ich nichts anfangen. Die hat so viele Bälle, die von der Gauff dann im Aus waren, einfach weggeschlagen danach. Also nicht irgendwie austippen lassen, damit sie noch hingehen, sondern irgendwie so wie ein grantiges Kind weggeschlagen. Und das taugt mir beim Publik nicht, das taugt mir bei der Scheng nicht, das taugt mir, das ist unnötig sowas. Und dieses, ich brauche keine Freunde auf der Tour, musst du auch nicht haben. Aber dieses Minimum-Level an Respekt vor dem Spiel, so alt und weiß und männlich das klingt, ein bisschen mehr Respekt vor dem Spiel als solchen, den sehe ich bei Zhang nicht. Vielleicht braucht sie das, aber das hat mir nicht getaugt bei ihr. Das ist meine Beobachtung zur Finalistin. Ich weiß nicht, ob du auch eine hast.
Ja, nein, ein schönes Wort generell finde ich, Respekt vor dem Spiel, vor dem Ereignis und letztlich auch natürlich vor der Gegnerin und dem Publikum und vor sich selber, das wäre es eigentlich. Aber also dahingehend möchte ich dann auch bei den Herren was sagen, vielleicht weniger zum Punkt Respekt, als vielmehr auch dazu, wie man sich verhaltet und warum. Es ist ja inzwischen dann auch der Herr Tiafoe mit einer nicht unheblichen Summe, finde ich, völlig zu Recht bestraft worden. Aber das können wir dann später noch aufgreifen. Ja, ansonsten bei den Damen, wie gesagt, mich enttäuscht und ich weiß, ich habe keine Idee, woran es liegt. Mich enttäuscht diese Wankelhaftigkeit in den Leistungen und auch im Auftreten von der Swiatek, das enttäuscht mich.
Und, ja, da will ich kurz ein. Die hat halt sehr lang nicht mehr gespielt. Ich meine, die hat nach den US Open kein Turnier mehr gespielt, fährt dann dorthin mit neuem Trainer. Da hatte ich ein kleines bisschen Verständnis, wobei sie ja das erste Spiel gegen die Krejcikova schon verlieren muss. Die ist Satz und 0-3 hinten. Und da muss man auch sagen, hat sie jetzt mehr die Swiatek gewonnen als die Krejcikova noch verloren? Weiß ich nicht, aber da würde ich, ja, grundsätzlich ja, ich bin auch immer sehr kritisch, der Schwerunter. In diesem Fall bin mir nicht sicher, wie streng man mit ihr sein sollte. Wenn du gerne streng bist, sei streng mit ihr.
Naja, nein, das geht nicht um streng sein, es ist mir nur aufgefallen, dass also auch ja schon das ganze letzte Jahr nicht das Gelbe vom Ei mehr war bei ihr und immer wieder Rückfälle, auch finde ich mental, obwohl da gearbeitet wurde, ob es jetzt noch so ist, weiß ich nicht, weil dieselbe Mentaltrainerin sich ja jetzt auch der Kostjuk widmet und zwar sehr verstärkt. Also weiß ich nicht genau, aber egal, das muss es auch gar nicht sein. Also mir ist das nur aufgefallen. Für mich bringt sie dann zu wenig ihre Leistung und ist auch offensichtlich beeinträchtigt von ihren Emotionen während des Spiels. Das war auch jetzt so bei dem, ich darf Fed Cup nicht mehr sagen, weil es das ja auch nicht ist, aber bei dem Billie Jean King Cup finde ich, wo es ja auch gequält hat gegen Leute, wo du denkst, das muss normalerweise... Ja,
auch da wieder, ja, gegen die Noskova, gegen die kann sie irgendwie nicht. Gegen die hat sie schon zweimal verloren und keiner weiß warum. Die Noskova gewinnt das ganze Jahr nichts, aber gegen die Swiatek gewinnt sie. Aber,
Stimmt. Das habe ich mir auch gedacht. Und das war es eigentlich schon wieder. Also ansonsten, ich finde das doppelt beachtlich, weil die eh nie vorkommen. Rutgriff Dabrowski muss man herausheben einmal. Wird, glaube ich, den wenigsten was sagen, aber war dann doch, finde ich, ein verdienter Abschluss für diese Saison. Bei der Singakova bin ich mir nicht sicher, ob die Townsend ihre sagen wir, optimalste Partnerin ist, vice versa umgekehrt, aber gut, ein Finale ist jetzt auch nicht so schlecht.
Ja, aber schön, dass die beiden anderen es gewonnen haben, aber mein Herz ist immer mit jedem Doppel, in dem Taylor Townsend spielt und die Singakova mag ich auch gerne. Ich habe bei diesem Doppelfinale wirklich einen Favoriten gehabt oder Favoritinnen und das waren Siniakova Townsend, weil ich finde das irgendwie lässig, wie die Townsend spielt. Die hat so viel Touch im Ärmel wie keine andere Frau. Natürlich hat sie athletische Defizite, müssen wir nicht reden. Aber die spielt lässig und die Siniakova geht so ein bisschen komisch über den Platz manchmal, aber hat halt alles schon gewonnen und das mehrmals. Also ich weiß nicht, wie viele Grand Slams sie jetzt hat, aber sie hat auf jeden Fall den Karriere-Grand Slam mit der Krejcikova schon im Doppel. Hat dann heuer mit der Goff in Paris gewonnen, mit der Townsend in Wimbledon. Ich mag die beiden, keine Ahnung, ob sie nächstes Jahr dann gemeinsam spielen. Also es ist eh wurscht am Ende des Tages, wer das Frauendoppel bei den WTA-Finals gewinnt. Aber beim Finale hatte ich dann doch einen sentimentalen Favoriten.
Das verstehe ich. Trotzdem möchte ich eigentlich die anderen herausstreichen.
Bitte, ja.
Weil die es ja gewonnen haben.
Ja.
Weil ich möchte jetzt nicht über den grünen Gel loben, Spielerinnen, die man kaum kennt, aber mir imponiert das halt, wenn Doppelspezialistinnen in diesem Fall, ist ja bei den Herren nichts anderes, wenn man sich Grabitz-Pütz anschaut, weiß ich nicht, was die noch im Single gewinnen oder je gewonnen hätten haben. Aber das ist halt dann dieser eigene Teambewerb und ich finde, aus dieser Hinsicht ist es schon bemerkenswert, obwohl ich gar nicht viel weiß über die zwei. Das
Ja, ich auch
möchte
nicht.
ich
Gar
sagen.
nichts. Gar nichts
Ja,
einfach. Ja.
eben, weil mir geht es ja ganz gleich wie dir. Also ich bin da auch mit vielem mehr den Verliererinnen zugetan. Ja, trotzdem noch einmal Gratulation.
Ja, so, ich habe dann, ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, aber Aryna Sabalenka war kurz nach diesem Finale bei Andy Roddick im Podcast zu Gast, hat auch ein bisschen über die Saison geredet und hat halt ihre Niederlage damit erklärt, naja, dass die Spannung dann weg war, irgendwie im Halbfinale gegen Goff. Das kann ich halt nie gelten lassen, ja. Das hört man zwar oft, aber, und ich bin ja selber nie Profisportler gewesen, aber das finde ich dann immer. Da wäre einfach an dem Tag, okay, war Coco besser als ich. Hätte mir irgendwie besser gefallen. Aber das bin vielleicht nur ich.
Na, auch da, das verstehe ich durchaus, nicht? Aber wieder einmal über Sabalenka
Nein,
herzuziehen,
möchte ich ja nicht.
ist na, also ja, schon in Wahrheit, wenn die ein bisschen sich selber besser im Griff hätte, manchmal ist das einigermaßen gut. Ich finde, manchmal ist es immer noch grottenschlecht. Nicht ganz so wie beim Herrn Rublev, aber so ähnlich, auch selbstzerstörerisch, nämlich gedanklich. Und das äußert sich ja dann auch in der Gestik, Mimik und all dem, diese fürchterliche Enttäuschung. Also, ja, du, das ist halt so. Ich freue mich auch, dass Goff gewonnen hat. Warum freue ich mich? Weil das dann eine vielschichtigere Partie ist für die künftigen großen Turniere, glaube ich. Also, da kann man jetzt nicht mehr sagen, die oder die dominiert jetzt das ganze Jahr.
Genau, das ist immer eine Frage auch von Matchups und die Zheng kann gegen die Sabalenka nicht gewinnen. Das haben wir jetzt, glaube ich, hinlänglich gesehen, aber gegen die Goff spielt Sabalenka nicht gerne. Und wenn die bei den Australian Open wieder zusammenkommen, irgendwie, so wie letztes Jahr, das war ja auch eine relativ enge Partie, dann sind es wenigstens nicht nur die zwei, Swiatek und
Genau.
Sabalenka.
Das
Immerhin.
habe ich damit gemeint. Bist du jetzt bereit?
Ja.
Alles zu erzählen über Turin, was wir wissen wollen.
Naja, ich bin am Dienstag hingeflogen, da war ja schon das Turnier im vollen Gange und bin am Samstag dann Nachmittag wieder zurückgeflogen. Ich habe die ersten 1,5 Sätze von Zverev gegen Fritz noch in der Halle gesehen und den Rest dann im Live-Score am Flughafen mitverfolgt.
Wenn ich jetzt ein bisschen frech bin, lieber Jens, sage ich, das wollte man nicht unbedingt
Doch, doch,
wissen. Wir
das sind die
wollen unbedingt
Rahmenbedingungen.
wissen. Dein Gefühl und wie du
Naja,
jetzt die
das sind ja, ich
Spiele.
versuche das nur zu erklären. Also die ganze Stadt, es ist eine relativ kleine Stadt und das ist mal die erste Frage, warum das dort stattfindet. Es ist
Genau.
super, dass die Halle voll ist, aber wenn man das natürlich vergleicht mit Madison Square Garden vor langer Zeit, wo die ganze Welt zusammenkommt in New York, aber wenn man es auch vergleicht mit London, das halt auch eine Weltstadt ist, wo du ganz viele verschiedene Sprachen hörst, wenn du dort durch diese O2 Arena gehst. Und jetzt, es ist halt ein italienisches Ereignis, was super passt, weil der Sinner halt da viele Leute anzieht. Es hat ein paar deutsche Stimmen gegeben, die sie auch nicht so weit haben darunter, aber es ist halt nicht mehr so international die ganze Geschichte, wie es in London war. Und es wird jetzt dann halt weiterziehen nach Mailand ab 2026. Okay, ist ein bisschen eine größere Stadt, vielleicht ein bisschen weltläufiger und immer noch besser, als wenn sie nach Saudi-Arabien gehen danach. Aber ich frage mich halt, ob das der ATP-Tour gerecht wird, das Finale an einem Ort auszutragen, der eben kein so weltmännisches Flair hat. Es ist super, ja, die Halle ist voll, die Stimmung war auch sehr, sehr gut. Viel, viel fairer übrigens als in Paris-Bercy oder auch in Wien. Hat man, glaube ich, auch bei der Siegerehrung gesehen, dann am Sonntag. Der Fritz ist auch mit langem Applaus bedacht worden und das war aber auch nie ungut zugunsten vom Sinner. Aber es ist halt irgendwie böses Wort. Die ganze Veranstaltung ist ein bisschen, ganz, ganz kleines bisschen provinziell.
Also nicht das wollte ich hören, aber also es ging jetzt nicht um die Endaussage, es ging mir um diese Schilderung, danke, weil das ja was ist, was du nur vor Ort mitbekommst, nicht? Und ich hätte es aus der Ferne aber genauso eingestuft, das Witzige, haben wir jetzt gerade vorher auch überlegt, diese Geschichten, natürlich New York, gut, da hat man dann manchmal schon auch, muss man ehrlich sagen, halbleere Hallen
Genau,
gesehen
genau.
zwischendurch. Also das war, glaube ich, die Überlegung, dort wegzugehen. Ich finde, London idealer ging es nicht. Ja. Ohne selber je dort gewesen zu sein, du hast das Vergnügen gehabt und hast das eh schon schön verglichen. Und ich habe auch keine Ahnung, was die Beweggründe sind, wie da mögliche Verträge im Hintergrund ausschauen, dass das jetzt weiter in Italien verbleibt, keine Ahnung. Aber ich bin völlig bei dir überhaupt als Traditionalist, dass ein internationaler Rahmen, da gehört dann schon als eine wirkliche Weltmetropole her, als Austragungsort.
Ja, es ist, ich meine, es bleiben wir nicht mehr so viel. Du hast natürlich völlig recht. Madison Square Garden war dann an einem Dienstagnachmittag leer. Ja, muss man einfach so sagen. Und okay, wenn du jetzt kein, ich weiß nicht, ob Taylor, und damals hat es ja noch amerikanische Heroen gegeben.
Genug.
Genug viel. Und wenn jetzt Taylor Fritz dort spielt, ich meine, ich mag ihn mittlerweile, er ist immer noch kein Entertainer und das Tennis ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, deswegen kaufe ich mir ein Ticket. Aber der wird die Halle nicht voll machen in Amerika.
Ja,
Das
ja.
muss man halt auch sagen. Und London, ja, vielleicht haben sie wirklich mal Abwechslung gebraucht, aber von der Location her, von der Anmutung her, diese O2 Arena, das ist einfach, es ist großartig. Es waren noch einmal ein paar tausend Zuschauer mehr dort drinnen. Aber okay, vielleicht war es die Abwechslung jetzt nach Mailand, okay, und dann früher oder später wird es halt traurigerweise, und das haben wir bei den Frauen gerade in den ersten Tagen gesehen, was das für ein Debakel wäre, wenn das wirklich nach Saudi-Arabien ginge, nur der Kohle wegen. Das ist das größte Event für die ATP, weil die Grand Slams gehören ja nicht der ATP. Und das muss irgendwo sein, wo man Tennis liebt und zelebriert. Und das möchte ich den Turinern dann schon zugute halten oder den Italienern. Das waren richtige Tennisfans dort, die sich dann auch das Doppelgruppenspiel am Mittwoch um 12. Das war nicht alles voll, aber es waren Leute in den Stands und das war gut.
Ja, es war ja gut für die Italiener mit diesem Borelli, glaube ich, wie heißt
Lavassore,
der?
genau,
Ja,
Borelli,
genau.
ja.
Ja. Na gut, aber jetzt einmal zu den Gruppen. Also ich fang mit mir, also mit einer der wenigen wirklich positiven Beobachtungen an, oder sagen wir Überraschungen, nämlich mit dem Ruud, der ja völlig weg war vom Fenster und dort dann gleich zu Beginn den Alcaraz einmal schlägt und dann später sich auch ermöglicht hat, gegen den wohl, wie wir wissen, immer wieder wackeligen Rublev, wirklich da ins Halbfinale zu kommen. Das hat mir imponiert. Ansonsten schließe ich mich den Meinungen meiner wenigen, aber doch sehr kompetenten Fachkollegen und Freunden an, die alle gesagt haben, nichts gegen die Leistungen selber, aber vom Zuschauen her das langweiligste Masters, das sie je gesehen haben. Also wir sagen immer noch Masters, obwohl es das nicht ist. Das hat auch mit diesen Spielertypen zu tun, die ja alle stereotyp gleich sind in Wahrheit. Ja, da kommt keine Finesse, da kommt auch bei allem Respekt vorm Sinner halt noch mehr kmh, noch bessere Athletik, noch mehr irgendwie, aber das ist alles berechenbares, mechanisches Tennis ohne, ich meine, ich würde es nicht, den Federer kannst du eh nie mehr herholen, aber ohne ein bisschen eine Finesse. Ich finde auch, ein Zverev müsste imstande sein und wäre sehr gut beraten, würde er irgendwann einmal einen Rückhandslice von mir aus einhändig einbringen, reinschieben, kurz irgend sowas, strategische Abwechslungen. Also ich finde, von daher war das ganz schwach. Und die meisten haben gesagt, ja, also ein sehr vorhersehbares, unwiderstehliches Getrommel auf die Bälle.
Ja gut, da möchte ich eine Ausnahme. Ich nehme ihn schon raus, das ist Alcaraz. Der halt schon, der die Höhen wechselt, der. Also Alcaraz, diese Kritik lasse ich für Alcaraz nicht gelten,
Na
weil.
ja, es waren ja aber das sind ja sieben andere, die
Ja
das
genau,
alle
die
nicht
anderen.
mal annähernd
Ja, okay,
annähern.
also zu Ruud, das ist ein unglaublich angenehmer Mensch. Also wirklich, er ist total fair. Ich habe mit dem Alex Stober auch länger geredet, auch off record, und also über Casper Ruud kann man nichts Schlechtes als Menschen sagen. Als Tennisspieler finde ich, dass die Rückhand eine absolute Katastrophe ist. Wenn man ihm dreimal in die Rückhand reinspielt, also jemand wie Sinner, der ihm schnell reinspielt, dann kommt ein Verteidigungsslice, eben nicht der Slice von Federer als Variante, sondern der Slice, der die Not signalisiert, in der er dann ist. Und du hast recht, alle anderen knallen auf die Kugel nur drauf. Zverev muss man schon sagen, dass ich fand, also vielleicht das nicht mit dem Slice, aber dass er gerade gegen Alcaraz seinen Bällen nachgegangen ist, öfter als sonst. Und Sinner, ich meine, ich bin auch gefragt worden, zum Beispiel von meiner Schwiegermutter, ja, warum ist denn der Sinner so gut? Und ich kann es ja gar nicht so richtig erklären. Ich habe gesagt, naja, der steht an der Linie, der nimmt die Bälle früh und der macht keine Fehler und das reicht dann schon. Und zwischendurch schlägt er auch gut auf. Ist natürlich vielleicht ein bisschen zu einfach, aber er bewegt sich für seine Größe
Mir geht es
unglaublich
ganz
gut.
gleich wie dir, Jens. Ja, mir geht es ganz gleich wie dir. Und auch wenn ich da, das ist jetzt natürlich nicht angemessen, weil das ein Sieg war in einer Überlegenheit, die seitdem Ivan Lendl 86 nicht mehr da war, dass der nicht einmal einen Satz verliert in dem ganzen Turnier. Aber vom Tennis her sehr klinisch. Ich finde, er überpowert inzwischen alle. Das hat man beim Fritz schön gesehen. Das waren ja jetzt nicht irgendwelche Varianten, okay, hier und da mal, ja, wenn einer schon so aufreizend weit hinten steht, spielen beide, auch der Fritz, manchmal einen Stop, den hat dann vice versa auch der Sinner nicht erwischt, aber das ist es schon mit irgendwelchen intuitiv überraschenden Elementen. Aber ansonsten, ja, und ich finde, der hat nicht einmal besonders gut spielen brauchen. Das ist ja das Furchtbare. Also da ist sichtlich im Kopf was passiert. Das haben wir eh, da waren wir doch letztes Jahr dann schon recht angetan in Wien von dieser Entwicklung. Und das hat er dann weiterziehen können mit Australien, dass er natürlich gewisse Belege hat, wo gerade das Spiel von Alcaraz besser zur Geltung kommt, ist klar. Aber die zwei sind für mich jetzt weit über allen anderen im Moment, nichts gegen den Zverev. Der wieder, das ist ein eigenes Kapitel, ich weiß nicht, ob wir darüber schon sprechen wollen. Aber ich sehe halt die zwei, war ja auch schön zu sehen, diese so jeweils zwei Siege von Alcaraz bzw. Sinner.
Ja, okay, über Zverev können wir gerne reden, weil ich hätte gedacht, das ist der Einzige, der den Sinner schlagen kann, weil der so gut gespielt hat in der Gruppe. Im Grunde genommen makellos. Er hat keine Breakbälle zugelassen bis Mitte des zweiten Satzes gegen Alcaraz. Also die ersten beiden Spiele gegen Rublev und Ruud keinen einzigen Breakball. Und wir haben dann im Presseraum auch mit dem einzigen Kollegen, der aus den USA da war, gesagt 6-4, 6-4 Zverev. Und das war
Ein
dann,
einziger nur, das ist ja Wahnsinn.
ja, und das war, wir haben gesagt, ja, 6-4, 6-4 Zverev. Überhaupt keine, hat auch er gesagt, ja, Taylor ist müde und dass er wieder gegen Fritz verliert. Andrea Petkovic hat das bei Sky interessant analysiert, wie ich finde. Sie hat gemeint, dass dieses erste Break, das er kassiert, im ersten Satz, das war, glaube ich, das zweite Aufschlagspiel, dass ihn das schon dermaßen dann jetzt aus seinem Gleichgewicht bringt. Das ist erstaunlich und das denkt man nicht. Und ich habe mir schon so oft bei Zverev gedacht, eigentlich kann er sich fast nur selber schlagen manchmal. Und er schafft es dann aber auch tatsächlich, sich selber zu schlagen. Weil beim Fritz, warum kann er gegen den Fritz neuerdings nicht mehr gewinnen? Es waren zwar immer enge Matches, aber ich verstehe trotzdem nicht. Eigentlich gibt es keinen Grund, warum der Fritz gegen Zverev gewinnen sollte, aber er schafft es halt leichter. Eigentlich. Keine Ahnung warum.
Naja, ich glaube schon, dass ich da ein bisschen eine Erklärung habe, und zwar psychologisch. Wenn man sich dann sein Abschlussstatement angehört hat, war die Fokussierung auf all die knappen Niederlagen in diesem Jahr. Ja? Das heißt, er schaut als Erster jetzt nicht darauf, worauf er wirklich stolz hätte sein können, dass er wieder voll dabei ist und sogar, ich finde, weiter vorn dabei, als es war vor dieser Verletzung. Und sowas dauert halt. Also der Prozess, die Entwicklung bleibt da völlig von ihm unerwähnt, sondern er macht sich nieder mit diesen Niederlagen. Was passiert da psychologisch? Gleichzeitig macht er sich natürlich viel Druck. Ja? Und ich finde halt wieder bei einem wichtigen Turnier, wie in Wimbledon, wie du sagst, er spielt fantastisch und hat auch gegen Alcaraz gezeigt, dass er jetzt, und da habe ich gedacht, okay, wenn er das mitnimmt, dann ist er jetzt auch wirklich gefestigt und spielt überzeugend, völlig überzeugend, bis in die letzte Zelle, auch Netzangriffe fertig, und da gibt es überhaupt keinen Zweifel und nichts. Ja. Dass er dann eben genau wieder, wenn es spannend wird, je wichtiger es wird, dazu neigt, sozusagen ins Zittern zu kommen. Dann verstehe ich das so nicht. Ja? Also das sind für mich zwei Aspekte. Der eine ist dieser, je wichtiger ihm etwas ist, umso mehr fällt er dann auch wieder ins Passive zurück. Ja? Umso mehr, nämlich bei den vielen Chancen, die er ja hatte. Das muss man sagen, wo du gerade, glaube ich, im Flieger warst, also auch im dritten Satz 0-40 gehabt gegen einen Fritz und so. Und dem Fritz ist es teilweise schon wurscht. Bei dem habe ich den Eindruck, Das ist ja auch alles andere als ein mentaler Riese, aber in dem Setup, klar, wenn ich jetzt dreimal gewonnen habe, der pfeift sehr wieder an gegen mich, der Zverev. Und genauso finde ich, war es, ja, also bei allem Respekt vor den Leistungen. Ne? Und generell muss ich sagen, ja, das ist aber jetzt nur ein Eindruck, wo ich mir denke, ich weiß nicht, da sind wir wieder bei dieser Geschichte. Auch der Zverev, der fantastisch spielt, auch in den Interviews und so. Ich sehe nie, dass sich der ehrlich freut. Er ist sehr selbstkritisch immer, er spielt es ein bisschen runter, was ja sympathisch ist, wenn ihm Häuser und Co. richtig hineinkriechen und ihn da großreden. Aber so eine richtige Freude oder sowas sehe ich nicht. Ja, ich sehe eher, dass immer ans Ergebnis gekoppelt, also ja, wenn ich gewonnen habe, ist alles gut, darf ich vielleicht mit einem Lächeln happy sein, aber dann muss ich wieder ganz kritisch sein, damit ich ja weiter gewinne. Also zu sehr weniger fokussiert auf die eigene Leistungsbereitschaft, ja, und auf mein Behavior in diesen heiklen Momenten, als immer nur auf das Endresultat. Das ist halt was mir auffällt bei meinen Beobachtungen beim Zverev, und ich glaube, es ruht daher, dass er sich noch nie wirklich tiefgehend beschäftigt hat mit dieser wirklich fürchterlich. Also das muss ihm fürchterlich wehtun, nach wie vor mit dieser Niederlage gegen ein Team beim US Open Finale. Also das war ja mental desaströs, und es passiert ihm nicht in dieser Form einer Überlegenheit, aber auch, erinnert dich, Finale Paris Alcaraz, war er der Spielgestaltendere, der Bessere eigentlich, und hat es verloren.
Ja, ich meine, man muss natürlich jetzt sagen, wenn der Zverev, was ich immer noch glaube, wenn der Grand Slam-Turnier gewinnt, wenn man dann auf seine Bilanz schaut, dann ist er nach Boris Becker und ich glaube sogar mit großem Abstand der zweitbeste deutsche Tennisspieler aller Zeiten. Aber jetzt heißt es eben immer, naja, hat er keinen Grand Slam gewonnen und das nagt ganz sicher an ihm. Also das ist überhaupt keine Frage. Ja.
Also für mich kommt sozusagen, da gibt es einen Begriff eben auch in der Psychologie, so ein Framing zustande, auch wenn du es unbewusst machst, aber der gibt sich ab mit dieser finalen Niederlagenfigur. Ja? Also der bescheidet sich damit, und irgendwie höher wird es nicht. Ich wünsche es ihm, den Glauben habe ich ehrlich gesagt nicht, dass er je eins gewinnt. Aber ich wünsche es ihm, und ich weiß nicht, wie ist denn das sonst so mit der Wahrnehmung auch unter internationalen Kollegen vom Zverev? Ein bisschen mehr Lockerheit, ein bisschen Entertainment-Faktor würde, glaube ich, auch nicht schaden, dass man mir sieht, erst mir macht es einen Spaß, was ich da mache. Es ist keine Strafe für mich, Tennis spielen zu müssen.
Ja, also die internationalen Journalisten sind, glaube ich, die sind schon eingenommen von ihm, auch aufgrund seiner Pressekonferenzen, die er auf Englisch hält. Das sind ja ganz andere als die, die er auf Deutsch hält. Ja, da fühlt er sich dann sehr schnell angegriffen, mittlerweile lustigerweise von mir gar nicht mehr, obwohl wir zu Beginn nicht gut konnten, aber wir haben jetzt ein, wie ich finde, sehr ordentliches Arbeitsverhältnis entwickelt. Ich habe, weil du die Freude ansprichst, ich habe ihn einmal richtig gelöst lachen gesehen. Das war nach diesem Satzball im ersten Satz gegen Alcaraz, wo der Alcaraz diesen, ich weiß bis jetzt nicht, warum man Volley spielt und sich nicht die Zeit nimmt, dass er den aufkommen lässt und dann Zverev passiert. Da ist er auf seiner Bank gesessen, hat den Kopf geschüttelt und hat richtig befreit gelacht. Ja, das hat ihm getaugt. Aber ansonsten ist halt, ich meine, er hat auch, das finde ich ja auch gut an ihm, er ist halt sehr ehrlich und er sitzt dann in New York nach der Niederlage gegen Fritz dort und sagt, wenn auch in anderen Worten, was für eine scheiß Saison, jetzt habe ich wieder keinen Grand Slam gewonnen. Und hat aber so viel Geld gewonnen, wie ich in meinem ganzen Leben nie verdienen werde. Insgesamt hat in Rom ein Tausender gewonnen, ist in einem Grand Slam-Finale gestanden in Paris. Und natürlich, ja, er wird, und ich glaube, er wird ein Grand Slam-Turnier gewinnen, weil ich glaube, dass Sinner gesperrt werden wird. So, und da fällt einmal einer weg, der ihn schlagen kann. Bei Grand Slam-Turnieren. Irgendwann wird auch gern Fritz wieder gewinnen und Alcaraz ist nicht konstant genug und allein durch dieses Ausschlussprinzip glaube ich, dass das Zverev, weil es sind nicht so viele Spieler, glaube ich, die Zverev dann in der entscheidenden Phase, Medvedev habe ich komplett abgeschrieben, der hat überhaupt keine Motivation mehr. Ich glaube nicht, dass es so viele Spieler gibt, die gegen Medvedev in gegen Zverev in Australien gewinnen können.
Hast du viele interessante Themen aufgemacht. Eines möchte ich aufgreifen, auch weil ich es nicht nachrecherchiert habe. Aber wie kann es sein, dass die WADA mehr oder weniger ankündigt, auch nur auf diverse Nachfragen, dass irgendwann Mitte nächsten Jahres da erst eine Entscheidung fällt. Der spielt munter weiter, gewinnt alles Mögliche. Das sind ja, das war im März letzten Jahr, also dieses Jahres.
Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei der WADA oder beim Kass liegt, der sich so lange Zeit lässt mit dieser Berufung. Das war ja bei der Halep auch so, dass es ewig lang gedauert hat, bis da eine Entscheidung gefallen ist. Es ist
die
natürlich komisch.
Spielen und der darf schon spielen. Das ist ja das, was mir als nächster im Grunde einer allgemein, nicht allgemein gültigen Gerechtigkeit, das ist zwei Paar Schuhe und das finde ich eine Gemeinheit. Nichts gegen den Sinner, dem ich das nicht einmal zutraue, auch der Frau Halep nicht. Aber passiert ist passiert und da muss man gleich behandelt werden, finde ich.
Ja, das ist ja auch wohl so, wenn du innerhalb von 48 Stunden genau erklären kannst, warum das und das ist, dann gibt es da wohl ein Schlupfloch. Und da muss man natürlich ja dann aber auch sagen, dass man so schnell dann eine stringente Strategie zusammenbekommt, das ist das Erste. Der Sinner ist ein super netter Typ und ich glaube auch nicht, dass es seine Schuld war, dass da was in seinen Körper reingekommen ist, aber am Ende des Tages ist es halt doch seine Schuld. Auch wenn er nichts dafür kann, aber er ist dafür verantwortlich, was in seinem Körper ist. Und wenn er dann sagt, naja, er hat das Vertrauen in seine Leute verloren und die dann erst in jenem Moment aus seinem Team verabschiedet, wo das Ganze publik wird und nicht, und zwar vor den US Open, und nicht in dem Moment, wo das passiert, in oder nach Miami oder Indian Wells vielmehr, das ist halt auch ein bisschen komisch, ganz ehrlich.
Ja, da bin ich genau bei dir. Und das Dritte ist, dass ich das einfach nicht glauben kann, mit diesem Blödsinn da, das hat einem wer reinmassiert, also bitte.
Ja, naja, das ist vielleicht.
Entschuldigung, aber irgendwo, naja, also gut, aber wurscht, das ist jetzt nur meine persönliche Einstellung. Mit den anderen beiden auch sehr, sehr verdächtig oder halt komisch, dass man so gut vorbereitet ist, gleich, wie du richtig sagst, innerhalb von 48 Stunden, da muss ich jetzt, nächstes Mal wäre ich überrascht, hätte überhaupt keine Idee von irgendwas, hätte ich nichts gemacht, aber das ist schon auch eigenartig.
Ja, gut, jetzt hat er es aber da gewonnen in einer Souveränität. Ich gebe deinen Beobachtern völlig recht. Also so richtig Spannung ist eigentlich nie aufgekommen. Ja.
Jetzt noch eine Frage, Jens, noch eine Frage. Weil du ja auch, wenn man da mittendrin sitzt, ja, und wenn man das italienische Temperament kennt, dann ist der Sinner ja eigentlich, es gibt keinen unitalienerischen Italiener als ihn, obwohl er sympathisch, obwohl er liebt, das ist ja alles nicht der Punkt, aber ein bisschen an Esprit, ein bisschen was, dieses Outgoing Null. Ja? Wenn der nicht so viel gewinne, weiß ich nicht, ob man sich während des Charismas wegen Akkorden kauft.
Nein, aber dann siehst du wieder die Sieger und da denke ich mir, super, super Typ, da ist er derjenige, der sagt, Carlos, it was a privilege for Taylor and me to be part of your last journey, wurde in Carlos Bernardes verabschiedet, dann immer auch dieser Familienbezug, den er gerne reinbringt. Er ist super zum Adoptieren. Also wenn eine meiner beiden Töchter ihren jetzigen Freund verlässt, was ich nicht hoffen möchte, aber und dann Jannik als Ersatzkandidaten anbringt, sofort, ja, heiratet den jungen Mann. Aber vom Temperament her ist
es wirklich so. Ja, aber den hättest du im Griff. Ich glaube, den hättest du im Griff. Ich glaube, er würde dir auch nie widersprechen.
Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nein, ganz lieber Kerl, aber da muss man auch sagen, also dieses Temperament des Publikums, noch einmal, es war nicht unangenehm. Also wenn man da sieht, wie das in Paris-Bercy war oder auch wie es teilweise beim Dominik manchmal in Wien war, das ist eine andere Kategorie. Also das Publikum dort war dazu vergleichsweise extrem fair.
Na, ich meine jetzt abgesetzt von der Veranstaltung.
Ja, es ist halt einfach
wenn
so.
Wenn du den typischen Italiener kennst.
Nein, das ist er nicht. Das ist er natürlich nicht. Aber wer ist das schon? Ich meine, ist es Matteo? Ist es der Berrettini? Schon eher wahrscheinlich.
Auch nicht so, hast du recht. Ja. Ja.
Vielleicht ist es die Sportart.
Bonini.
Fabio, natürlich Fabio.
Ja, also ich glaube, dass der schon sehr nah rankommt. Ich sage ja nicht, das ist ja jetzt nicht so gemeint, um Gottes Willen, dass der Sinner zu Schauspielen beginnen soll. Okay. Ja. Oder irgendwie seine Launen à la Bonini präsentieren. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, ein bisschen. Es ist gemein, ging mir früher beim Lendl so, wobei der Lendl mehr, nicht nur mir, aber vielen dann ja schon als unsympathisch rüberkam, aufgrund seines auch Charakters, den er ja hatte. Beim Sinner ist das Gegenteil der Fall und da finde ich halt schade, dass nicht etwas Freudvolles, ein bisschen ein Schmäh, den ja die Italiener auch haben, obwohl das dort anders heißen wird, ja, in diese Richtung halt so ein bisschen was offenbart wird von ihm.
Ja, na gut. Ja und ja, aber ja.
War das für dich spannend und interessant oder war es für
Nein,
dich
es ist immer wieder ein
einer der
Privileg.
hartesten Abschlussturniere, die es je gab?
Naja, es ist immer ein Privileg, dort zu sein, weil man dann halt live schon was sieht und dann sitzt man da in einem Presseraum und denkt man sich, ich kenne die doch von irgendwo, ich kenne die doch. Wer ist denn das? Und dann sitzt 2 Tische weiter die Nara Safina. Mit der ich dann doch nicht geredet. Ich habe eine Chance gehabt, mit dem Dominik ein bisschen zu reden. Es ist schon lässig, ja. Es ist, man fühlt sich irgendwie, obwohl es natürlich nicht ist, aber als ganz kleiner Teil dieses ganzen Zirkuses, weil man doch so oft dabei war wie ich in dem Jahr. Und das ist schon, es ist lässig, ja. Es war in London, finde ich, staatstragender. Jetzt ist es, wie es ist. Und spielerisch war es langweilig, muss man leider sagen. Also das Einzige, wo ein bisschen was dabei war, jetzt, wenn der Alcaraz den ersten Satz gegen Zverev gewonnen hätte, was er nicht hat, aber es war relativ knapp, dann wäre ja noch eine gewisse Spannung dabei gewesen. Ja? Dann hätte der Zverev sogar, was komplett ungerecht gewesen wäre, rausfliegen können, wenn er in 2 Sätzen, nein, ja doch, wenn er in 2 Sätzen verliert, den zweiten dann glatt verliert, er hat irgendwie 8 Games machen müssen. Aber spielerisch, es ist nie irgendwie Suspense aufgekommen, außer natürlich im Halbfinale Zverev gegen Fritz. Da schon.
Mein lieber Freund, ich weiß, die Uhr tickt schon, aber jetzt musst du, weil ich bin's nicht. Du als Wahldeutscher, sagen wir jetzt einmal, endlich den großen Jubel über Gravitz und Pütz anbringen.
Ja, also erstens einmal, den Kevin kenne ich. Jetzt, das ist, ich kenne ihn überhaupt nicht, privat natürlich noch nie gesehen, aber ich bin ihm schon öfter auf der Tour begegnet und weiß noch, der Kevin war auch ein Aspirant, dass er im Einzel mal was reißt. Der hat auch immer bei den BMW Open Wildcards bekommen für die Quali, ich glaube sogar mal fürs Hauptfeld. Und der Kevin ist halt ein unfassbar netter, entspannter, also wirklich entspannt trifft es bei dem. Er könnte fast Österreicher sein, vom Entspannungsgrad her. Also wirklich. Und der Kevin hat da ein paar Bälle gespielt, auch beim Volley, mit einer Ruhe, geht den Bällen nach und mit einer Übersicht grandios. Kevin kenne ich ein bisschen besser, auch weil er, also kennen, wie gesagt, ich bin kein persönlicher Freund von ihm, um Gottes Willen, aber er hat einer seiner besten Kumpel. Der Hannes Wagner, der ist in dem gleichen Tennisclub wie ich bin und Kevin selten, aber doch. Ich habe ihn auch schon bei uns im Club Tennis spielen gesehen und dann grüßt man sich halt aus der Ferne.
Wie heißt der Club?
Das ist der Münchner Sportclub, der MSC. Ja, so, also da hat er manchmal oder ganz selten mit dem Hannes Wagner gespielt und der Pützi ist, den kenne ich überhaupt nicht gut, aber habe auch ein paar Mal mit ihm Interviews gemacht, auch in Tatabánya beim letzten, oder was in Tatabánya oder in. Nein, das war davor beim Davis Cup, wo die Deutschen gegen die Schweiz gespielt haben in Trier. Ich meine, das ist auch so ein lässiger Typ und weil er auch auf dem College war und komplett, die beiden verstehen sich auch gut, was ich total nett finde und wichtig finde. Super, freut mich total, also warum sie das Halbfinale gegen Purcell und gegen Purcell Thompson gewonnen haben. Das wissen sie, glaube ich, selber nicht, weil sie waren Satz und Break hinten und die Australier haben jeden Ball getroffen, egal was sie gemacht haben, der ist immer reingefallen. Und dann sind sie ein bisschen zu goschert geworden, die Australier, zu lässig und dann haben sie es halt doch gedreht. Aber super, dass sie es gewonnen haben. Jetzt ganz wichtig, dass sie halt auch jetzt in dieser Woche, die Deutschen spielen am Donnerstag gegen Kanada, dass sie dort diesen Punkt auch machen, sollte es nach den Einzeln 1-1 stehen, was wahrscheinlich ist, wenn ich es einmal nüchtern betrachte. Ich kann nur sagen, die sind super, die sind nach den, wir haben sie ja dann in der Mixed Zone immer getroffen, sind nach ihren Siegen nie ausgeflippt, weil sie halt einfach nie ausflippen. Die kann man einfach nur mögen, den Kevin und den Tim. Mehr kann man dazu nicht sagen.
Das hat die Andrea Petkovic auch gesagt und ihre Kollegin, ich weiß nicht, wie die heißt, Wiesgickel oder so.
Die Antonia Wiskickl, ja genau.
Ja, genau, die finde ich auch, das sehr gut macht. Und die haben betont, dass die fast zu laid back waren nach diesem Erfolg, aber das dürfte dann halt das Temperament sein. Aber jetzt ein anderer Aspekt, Jens, der uns ja im Kleinen auch gewundert hat, bei Erla Mädler im Kleinen, sage ich jetzt einmal. Wir wissen, es ist zwar schon länger her, diese Trennung Mies und Gravitz, die ja sehr erfolgreich waren. Und mit dem Pütz, glaube ich, war das eher eine Zufallsgeschichte über den Davis Cup, nicht? Mit Gravitz-Pütz,
Ja, genau.
oder?
Also der Pützi
Bist
war
du
doch.
überrascht, dass das für den Gravitz so erfolgreich weiterging in dem Fall?
Nein, weil, also gut, also wenn ich die Genesis jetzt richtig zusammenbekomme, der Tim hatte davor schon im Davis Cup gespielt, dann auch mit Struffi und sehr erfolgreich. Und dann sind eben Gravitz, Mies erfolgreich gewesen und der Michael Kohlmann hat aber gesagt, naja gut, jetzt kann ich natürlich, okay, der Struffi verzichtet dann aufs Doppel, aber jetzt kann ich ja dem Thema nicht sagen, jetzt habe ich zwei andere, du spülst jetzt nicht mehr. Ja, und dann hat sich das halt so entwickelt und Gravitz und Pütz haben ja, glaube ich, im Davis Cup erst ein Doppel verloren. Das war vor 2 Jahren in der Finalrunde gegen Kanada, dummerweise, was auch das Entscheidende, sonst alles gewonnen. Und nein, ich bin überhaupt nicht überrascht, dass die so erfolgreich sind. Ich bin aber auch davon überzeugt, wenn der Kevin mit dem Andy Mies weitergespielt hätte, dass die auch immer noch erfolgreich gewesen wären, weil, Achtung, es halt nicht mehr dieses Über-Drüber-Doppel gibt. Das ist ja das Nächste. Im Doppel hast du ja den Eindruck, die sind als Nummer 8 hingefahren. Irgendwie hat man den Eindruck, jeder kann gegen jeden gewinnen.
Ja, das unterstreicht auch, dass eigentlich, also wenn man es jetzt sieht von den Siegen her, ja, ohne dass ich jetzt gewusst hätte, das habe ich nämlich wieder nicht gesehen, wie du sagst, im Halbfinale wären eigentlich die Australier die Sieganwärter gewesen in dem Fall. Aber wenn du das jetzt nüchtern runter dividierst, die haben ein einziges Match verloren und das im Match-Tiebreak gegen den ältesten Spieler aller Zeiten, der je bei so einem Masters war, glaube ich. Ja, also das unterstreicht ja auch das, was du gerade gesagt hast. In Wahrheit hat man oft den Eindruck, da könnte man würfeln.
Ja, also und das möchte ich vielleicht noch abschließend sagen. Ich habe dem, das, bei diesem Match bin ich auch unten gesessen, also es war total nett, weil die ATP hatte ein paar Plätze für die Journalisten aus den Ländern, von den Spielern, die gerade gespielt haben, reserviert wirklich unten direkt neben den Spielerboxen. Und ich bin bei diesem Spiel zwischen Kevin und Tim gegen Rohan Bopanna und Matthew Ebdon, bin ich da unten gesessen. Und diese Ruhe, diese Bierruhe, also der Kevin ist schon ruhig, aber Rohan Bopanna, wie der da auf diesem Platz steht, diese Erfahrung von knapp 45 Jahren, er wird nicht alle 45 Jahre Tennis und Doppel gespielt haben, aber das ist schon auch echt super lässig. Ja? Also lässig trifft es bei dem, richtig, richtig cool, das anzuschauen. Da haben wir dann auch danach gefragt, den Kevin und den Tim, naja, wie das gegen Legenden zu spielen, und die anerkennen das schon auch, dass da halt jemand steht, der. Ja, einfach eine Legende ist und wo es einfach Spaß macht, dieser Lässigkeit zuzuschauen.
Ja, ich mag den, das wollte ich nur anfügen, jetzt auch mit einer Geschichte, die nur mich interessiert, aber der ist seit Jahren immer nett und dann sind wir ein paar Mal in Australien was trinken gegangen, da war er auch dabei mit größeren Runden und so. Und dann fragt er mich jetzt in Wien den Text zu Life is Life, weil der hat neben mir mitkrölen müssen. Das hast du leider versäumt, den Termin.
Nein,
Da
ich war dort, ich habe mich nur
warst du
zurückgehalten. Ja.
okay, da war Opus quasi am
Ja,
Dach.
ja, ja, ja.
Vielleicht dann in Anlehnung an die Beatles mit dem Apple.
Ja, es war
Nein.
stimmlich nicht mehr ganz
Aber
so
das,
auf der Höhe, muss man
aber
sagen.
das war, und dann sage ich, mach da keine Sorgen, da ist nur Life is Life, was anderes brauchst du nicht singen. Und dann singt er dort mit in einer Lautstärke. Das hat mir gefallen.
Ja,
Hat mich
das ist guter Typ. So.
entspannt. Eins möchte ich auch noch sagen, ja, auch wenn es wieder die Sendung zusammenhaut und mich gottschalkhaft über Gebühr verlängern lässt, aber der Herr Schapowalow hat mir schon imponiert, dass der jetzt nach Jahren wieder einmal da endlich sein seltsames Dilemma abgelegt hat und wirklich souverän gewonnen hat. Ich glaube, in Belgrad, wo ihm der Djokovic den Pokal überreicht hat. Also, das war schon, ich finde, das war eine sehr gute Leistung und ich finde ihn als Typ auch wichtig und sicher eher Richtung Top Ten als dort, wo er jetzt jahrelang gestanden ist.
Naja, und das werden die Deutschen eben auch sehen. Felix Auger-Aliassime hat abgesagt für den Davis Cup. Das heißt, Schapowalow spielt an Nummer 1 gegen Deutschland, gegen Struffi. Und am Donnerstagabend wissen wir dann, ja, wissen wir dann mehr.
Jetzt sagen wir noch was, ich habe mich noch gar nicht vorbereitet, auch wenn es jetzt eh schon länger ist, aber du bist ja schon im Davis Cup schon eher drin. Wann spielen der Rafa eigentlich, oder halt Spanien, sagen wir so?
Spanien ist nach allem, was ich weiß, schon morgen angesetzt.
Okay,
Und dann
okay.
wieder am Freitag möglicherweise gegen Deutschland.
Nachdem du alles weißt, wo sehen wir das?
In Deutschland bei DF1, aber ich meine, dass die ITF sogar bei YouTube einen Stream anbietet.
Ah, super, okay.
Ja,
Okay, na fein.
das.
Bist du dort? Diesmal
Nein,
nicht,
nein.
oder?
44 goldene Minuten. Ich bin nicht
Also
dort.
du wirst nicht, anstatt des Federer, vielleicht kommt er eher, aber du wirst nicht dem Rafas Handel halten, wenn er dann zu heulen beginnt.
Nein, er kommt dann wahrscheinlich zum Münchner Sportclub, trainiert dort mit Kevin Kravitz und dann werde ich mich von ihm verabschieden.
Ah, das ist nett, super. Aber dann sagen wir, wann das ist, da schaue ich auch vorbei.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.